Guten Morgen zusammen. In dem ersten Lied, was wir gesungen haben, gab es eine Zeile, da hieß es: Deine Freiheit ist ein offenes Tor. Und mit dem Thema sind wir so ein bisschen unterwegs, Sehnsucht nach Frieden. Und ich möchte heute Morgen einen Zusammenhang ansprechen und aufzeigen zwischen Frieden und Freiheit. Ich möchte uns einladen in einen Aufbruch zum Frieden. Als ich so Jugendlicher war, da gab es eine Bewegung, die nannte sich Friedensbewegung. Jetzt sage ich nicht, wie lange das her ist. Und da gab es so ein geflügeltes Wort, einen Spruch: Frieden schaffen ohne Waffen. Warum lacht ihr? Die erinnern sich, einige vielleicht. Frieden schaffen ohne Waffen. Geht das? Und es gibt viele Leute, die glauben das. Und ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass das, was Jesus Christus über sich sagt, beziehungsweise was die Bibel über sich sagt, Wahrheit ist. Und die Bibel sagt, Jesus Christus ist der Fürst des Friedens, der Friedefürst. Und ich möchte uns einladen, auf diesen Weg, den der Friedefürst uns zeigt, mitzugehen. Und es beginnt gleich mit einer Einladung. Er sagt: Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Zu wem sagt Jesus das? Zunächst einmal sagt er das den Juden, die ihm zugehört haben. Es gibt eine deutsche Übersetzung, die nennt sich Gute Nachricht, Bibel im heutigen Deutsch. Die bringt das gleich richtig auf den Punkt. Da heißt es: Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abplagt, die euch abmüht, das Gesetz zu halten, die euch mit dem Gesetz herumplagt. So. Denn das war das Thema der Juden, die damals zur Zeit Jesu gelebt haben. Die sind mit dem Gesetz aufgezogen worden. Die haben das schon, ich sag mal jetzt ein bisschen übertrieben, aber so mit der Milchflasche inhaliert quasi. Von klein auf sind sie schon im Gesetz unterrichtet worden und waren stets bemüht, immer so nach dem Gesetz zu leben. Und jeder kennt das vielleicht. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Eigentlich kennt es jeder, aber so im Laufe der Jahre kann es sein, dass dieses Bedürfnis, was ich gleich nennen werde, etwas verschüttet geht, weil man ermüdet, weil man frustriert ist. Und zwar dieses Bedürfnis, das Gute zu tun und das Richtige zu tun. Und dieses Bedürfnis, das Gute zu tun, das Richtige zu tun, das steckte natürlich auch den Juden. Und jetzt stellt euch vor, die haben ständig irgendein Gesetz zu befolgen gehabt. Immer wieder mit diesem Gedanken lebend: Boah, schaffe ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Komischerweise ist das immer noch das Bild, was man von Christen hat. Christ sein, oh, das heißt nach den 10 Geboten leben. Wir haben es schon reduziert. Die Juden hatten noch mehr Gesetze. Wir haben nur 10 Gebote. Ist das jetzt das Christsein, dass wir die Gesetze reduzieren auf 10 Gebote? Nein, weil für uns nicht die 10 Gebote im Vordergrund stehen, sondern etwas anderes. Folgen wir einfach mal dem Gedanken von Jesus. Jesus sagt: Kommt her alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich möchte, dass ihr zur Ruhe kommt. Ich will euch diese Last abnehmen. Und ich möchte euch etwas Neues zeigen. Deshalb sagt er dann weiter: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Also, er kündigt an: Kommt zu mir, ich will euch Ruhe schenken. Und hier erklärt er jetzt, wie das funktioniert. Wie macht er das, dass er uns Ruhe schenkt, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir von diesem Stress, Gutes tun zu müssen, um anerkannt zu sein, um gerecht zu sein, um gut zu sein, dass wir von diesem Stress, Gutes tun zu müssen, zur Ruhe kommen können. Er sagt: Nehmt auf euch mein Joch. Muss man heute übersetzen, gibt eine ganze Reihe Leute, die wissen gar nicht mehr, was das ist, ein Joch. Also für die, die es nicht wissen, was es ist, ein Joch ist nichts anderes als eine erweiterte Gürtelschnalle. Erweiterte Gürtelschnalle? Ja, klar, da werden einfach mit so ein bisschen Leder und, naja, vielleicht ein bisschen mehr, so ein Geschirr, zwei Tiere zusammen, zusammengebunden, sage ich mal, damit sie eine Last transportieren können. Also ein Bild, was damals jeder kannte. Worum geht's? Einmal geht es da um mich, aber es geht auch darum, eine Last zu bewegen, etwas zu bewegen. Und ich glaube, das ist auch so ein Bedürfnis, was Menschen haben. Ich möchte gerne etwas bewegen in der Welt. Ich möchte gerne etwas bewegen im Leben. Ich möchte nicht einfach nur da sein und vegetieren, sondern ich möchte was bewegen. Und wenn du hier bist heute Morgen und du hast das Bedürfnis, das Gute zu tun und das Richtige, und vielleicht sogar bist du schon ein bisschen frustriert und ermüdet davon, und du hast das Bedürfnis, was zu bewegen in der Welt, was zu bewegen im Leben, hier ist die Einladung von Jesus und die Erklärung, wie das funktioniert. Was stellt er in den Vordergrund? Nehmt auf euch mein Joch. Was heißt das im übertragenen Sinne? Die Bibel, die Übersetzung, die Hoffnung für alle, bringt das ganz gut auf den Punkt, indem sie sagt, lasst euch von mir in den Dienst nehmen. Aha, also haben wir wieder Stress. Wir sollen uns in den Dienst nehmen lassen. Wir wussten doch, irgendwo ist der Haken, gell? Okay, folgen wir einfach mal dem Gedanken weiter. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen. Lernt von mir. Okay, lernen. Also, wir folgen den Anweisungen, die du gibst. Ist das gemeint? Wenn wir weiterlesen, lernt von mir, denn, jetzt kommt die Begründung, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Ich finde das eine eigenartige Formulierung. Stell dir mal vor, dein Chef ruft dich ins Büro, sagt, komm mal her zu mir und sagt, du, weißt du was? Ich habe einen Job für dich, denn ich bin von Herzen demütig. Ich bin gut und von Herzen demütig. Wie würdest du deinen Chef angucken? Schon ein bisschen strange, oder? Würdest du denken, alles klar, hast du irgendwie schlecht gefrühstückt oder schlecht geträumt oder komisch geträumt oder Stress mit der Ehefrau oder was ist los? Schon eigenartig. Was stellt Jesus hier in den Vordergrund? Die Arbeitsanweisung? Nein, die Arbeitsanweisung steht nicht im Vordergrund. Sondern was steht im Vordergrund? Sein Wesen, seine Person, sein Herz, wie er ist. Ich bin gütig und von Herzen demütig. Mir gefällt es, wie eine andere Übersetzung ist noch formuliert. Ich bin gütig, von Herzen demütig, in dem Sinne, ich schaue auf niemanden herab. Oh, das ist schon gut, gell? Ich meine, wenn du einen Chef hast, der nicht auf dich herabschaut, der nicht von oben herab auf dich schaut, das ist schon mal cool, das ist schon mal gut. Aber was, um was geht's hier genau? Warum diese Ansage? Warum dieser Spruch, ich bin gütig und von Herzen demütig? Weil die Grundlage dafür, dass ich mich von Jesus in den Dienst nehmen lassen kann, ist die persönliche Beziehung, die Herzensbeziehung, die Beziehung zwischen meinem Herzen und seinem Herzen, indem ich entdecke, wie er ist. Stell dir mal vor, du triffst einen Menschen, der ist einfach total nett und wertschätzend dir gegenüber. Wie fühlst du dich dann? Hallo? Du fühlst dich gut. Noch irgendjemand, der sich gut fühlt? Jemand, dem du begegnest, der ist total nett zu dir, freundlich, zuvorkommend, wertschätzend, respektvoll. Fühlt sich gut an, oder? Guck mal, das ist eine menschliche Ebene, wo wir uns schon gut fühlen. Und jetzt stell dir mal vor, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen, durch und durch Liebe. Das ist was anderes als, er ist nicht mal lieb und manchmal hat er halt einen schlechten Tag. Wie mancher Chef. Nein, er hat keine schlechten Tage. Gott hat niemals einen schlechten Tag. Er ist, sein Wesen ist Liebe. Er ist durch und durch gütig. Mir gefällt es, wie der Psalmist David es auf den Punkt bringt, im Psalm 23, da heißt es, deine Güte und deine Gnade umgeben mich alle Tage meines Lebens. Der hat das kapiert. Der hat genau diese Erfahrung gemacht, von der Jesus hier spricht. David. Ich finde also großartig, weil da steckt noch so ein bisschen was drin. Dieses Wort, ich bin gütig und deine Güte und deine Gnade umgeben mich. Dieses Wort Gnade ist das hebräische Wort Hesed. Und Hesed drückt eigentlich eine ganz starke, intensive, emotionale Bewegung aus. Mit dem Drang, was zu tun. Also nicht jemand, der einfach nur cool, so eine coole Socke, die einfach nur da so sitzt und denkt, ja, ich bin einfach nur eine coole Type. Ne? Mich bringt so nichts langsam, so schnell bringt mich nichts aus der Ruhe. Ne? Könnte man ja mal, nein, das ist nicht gemeint. Gott ist nicht einfach nur eine coole Socke. Sein Wesen ist Liebe, durch und durch. Und wenn der Psalmist sagt, deine Güte und deine Gnade, Hesed, dieses, eigentlich müsste man sagen, so eine Mischung aus Gnade, Güte und Erbarmen. Erbarmen, das aktiv ist, das gerade etwas tut. Und zwar ist das in einer Form geschrieben, eigentlich müsste man es übersetzen, dein Erbarmen verfolgt mich Tag für Tag. Ist das nicht großartig? Dein Erbarmen, deine Güte, deine Gnade und dein Erbarmen verfolgen mich jeden Tag meines Lebens, Tag für Tag. Oh. David hat das verstanden. Und nochmal, zurück zu diesem Gedanken, wenn du einem Menschen begegnest, der einfach freundlich ist, wertschätzend, respektvoll, da fühlst du dich wohl. Und jetzt potenziere das jetzt nochmal. Falls jemand das nicht weiß, was das heißt, potenzieren, ich kann es dir auch nicht erklären. Also ganz viel mal multiplizieren, okay? Ganz viel mal multiplizieren. Diese Freundlichkeit, diese menschliche Freundlichkeit und diese menschliche Wärme, Respekt, Wertschätzung, genau das um ein Vielfaches größer als menschlich. Wenn du dich menschlich schon auf Menschen gegenüber wohlfühlst, wie sehr, wenn du Gottes Güte spürst, wirst du dich wohlfühlen. Und dann macht plötzlich so ein Satz Sinn, wenn es heißt, dann werdet ihr Ruhe finden. Genau das passiert nämlich. Du fängst an zu entspannen. Wenn du in der Gegenwart von jemand bist, der wertschätzend, respektvoll, warmherzig ist, fängst du an zu entspannen. Wenn du in der Gegenwart von einer Stressbacke bist, der dich dauernd antreibt, vielleicht noch herausfordert, demütigt, dann fühlst du dich nicht wohl. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, zur Ruhe kommen. Sieh, er wirbt darum, dass wir uns von ihm in den Dienst nehmen lassen. Aber die Voraussetzung dafür ist diese Art der Begegnung mit der Güte Gottes. Und wann immer du in deinem Dienst müde wirst, geh zurück zu dieser Ruhe. Geh zurück zu dieser Begegnung mit Gott, die dein Herz aufbaut, erfrischt, wo Erfrischung reinkommt. Ich meine, tolle Zeit jetzt, von Erfrischung zu reden, gell? Wenn du in einem Raum bist, wo so stickige Luft ist und warm und dann macht einer das Fenster auf, dann kommt so richtig schöne frische Luft rein. Kühl, erfrischend. Als ich heute Morgen in meinem Wohnzimmer saß, habe ich erstmal das Fenster aufgemacht und dachte, oh, schöne frische Luft. Das ist Begegnung mit Jesus, die erfrischt dich, baut dich auf. Sieh, und das ist nicht nur einmalig, das ist immer wieder neu. Und ich glaube sogar, das muss man ein Stück weit üben. Regelrecht üben, immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu, diese Begegnung zu haben und immer wieder zu lernen, aus dieser Begegnung heraus sich in den Dienst nehmen zu lassen. Und dann stimmt auch, was Jesus dann sagt, denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, die ist leicht. Ich kenne das. Ich kenne das hundertfach, zigfach, wenn vielleicht sogar noch mehr als hundertfach. Ich kenne diese Phasen des Müdewerdens, der Frustration, der Resignation. Und ich kenne es, sich immer wieder zu beugen unter diese Wahrheit, immer wieder in dieser Beziehung zur Ruhe zu kommen und in dieser Beziehung erfrischt zu werden. Hoffnung füllt das Herz, Glaube breitet sich aus und du stehst auf und sagst, ja, und hier bin ich. Ich kann mich in den Dienst nehmen lassen. Gott, was gibt's zu tun? Dieses in den Dienst nehmen lassen, möchte ich gerne nochmal um einen Gedanken erweitern. Einen Gedanken aus dem Neuen Testament, der sich aus der Begegnung mit Gott unter dem Stichwort oder aus der Erfahrung der Gnade heraus ergibt. Und zwar aus Römerbrief Kapitel 5, Vers 17. Wenn es nun durch die Verfehlung des Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch den Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Also, durch die Verfehlung des ersten Adam kam der Tod zu seiner Herrschaft. Aber durch Jesus Christus werden die, die diese Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in reichem Maß empfangen. Da ist eine Dynamik, da ist eine Kontinuität, da ist ein Wiederholungsfaktor drin. Ich empfange es nicht nur einmal für immer, sondern ich empfange es immer wieder neu. Aus seiner Gnade haben wir empfangen, immer wieder neu, heißt es im Johannesevangelium gleich zu Anfang. Mir geht es jetzt um den zweiten Teil. Durch Jesus Christus werden die, welche die Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen, regieren. In den Dienst nehmen lassen, im Sinne von herrschen, regieren. Da würde ich ganz gern mal uns in ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Was heißt das? Herrschen hat irgendwie ja für uns nicht ganz so einen positiven Beigeschmack. Ja, ein Herrscher, haben wir ja genug Beispiele von Herrschern, die nicht gerade glanzleuchtend sind, sondern eher das Gegenteil. Und vor allen Dingen, was hat das mit unserem Thema zu tun? Freiheit, Frieden. Ich bin noch nicht so weit, kommt noch. Wir kommen noch dahin. Gehen wir mal ganz an den Anfang. Hier war ja die Rede von dem ersten Adam. Wie war das noch bei dem Adam? Der Adam war Gärtner, ne? War ein bisschen beschäftigt mit der Arbeit. Wenn wir so die Geschichte lesen, was dann so alles passiert ist mit Eva und der Frucht und so weiter, dann kommt plötzlich dieser Gedanke, dass am Abend, in der Kühle des Abends, Gott in den Garten kam, den er für den Menschen angelegt hat, und dort spazieren ging. Ich hätte mal eine Frage. Wo war eigentlich Gott die ganze Zeit? Schon mal darüber nachgedacht? wieso stand der eigentlich nicht die ganze Zeit hinter dem Adam und hat genau geguckt, was er macht? Wieso stand er nicht hinter dem Adam und hat ihm exakte Arbeitsanweisungen gegeben, was er alles zu tun hat? Hat er das? Nee, hat er nicht. Hat er nicht? Ich glaube, Gott kam am Abend in den Garten einfach mal zu schauen, was denn der Adam den ganzen Tag so gemacht hat. Gott hat ihm ja einen Auftrag gegeben, hat gesagt, komm, hier ist der Garten, das ist dein Bereich, den kannst du jetzt bebauen und bewahren, beschützen, gestalten. Was eigentlich gar nicht so abwegig ist, weil Gott ist ja ein Schöpfer und Gott hat ja den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Also muss dieses schöpferische, gestalterische Drang auch in den Menschen drin sein, klar, oder? Der Gedanke, der mir jetzt hier heute wichtig ist dabei, ist, dass Gott dem Menschen den Garten gegeben hat. Was hat er ihm damit gegeben? Einen Rahmen, in dem er sich bewegen kann. Dann hat er ihm noch etwas gegeben. Wenn du den Schöpfungsbericht liest, dann wirst du feststellen, dass Gott auf einmal sagt, so, ich habe dir das alles gegeben, ich habe dir das samentragende Kraut gegeben und so weiter und so weiter. Was hat Gott als zweites gegeben? Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien. Er hat gesagt, hier ist ein wichtiges Gesetz, ein wichtiges Prinzip, wenn du den Garten bebaust und gestaltest, das Gesetz von Saat und Ernte. Und jetzt hat er es dem Menschen überlassen, selbstständig zu gestalten. Ich weiß nicht, wie dir es geht, ich finde das einen total interessanten und faszinierenden Gedanken. Gott schafft den Menschen als Gegenüber für sich. Er schafft ihn nicht als Untertan, der einfach nur Dienstanweisungen empfängt und ausführt, sondern versetzt ihn in die Lage, sagt, hier, das ist dein Rahmen, hier kannst du schaffen, hier kannst du gestalten und ich gebe dir Gesetze, die dir helfen und ich gebe dir Ressourcen, damit du schaffen und gestalten kannst. Ich weiß, das passt nicht so ganz zusammen mit manchem Bild, was Christen haben in Bezug auf den Willen Gottes. Manche Christen haben so das Bild vom Willen Gottes, dass Gott dasteht und genau Anweisungen gibt, was zu tun ist. Am besten noch, was ich anziehen soll, was ich essen soll, was ich kaufen soll oder nicht kaufen soll und so weiter. Bitte versteht mich nicht falsch. Das hat alles irgendwo seinen Platz im gewissen Rahmen. Wenn ich das andere auch verstehe. Denn ich verstehe, dass Gott uns einen Rahmen gegeben hat, Ressourcen gegeben hat und die Freiheit gegeben hat, zu gestalten. Und das genau ist mit der Römerbriefstelle gemeint. Diejenigen, die das Geschenk der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, immer wieder neu, wir reden von dieser Beziehungsebene, da kommen wir her, richtig? Aus dieser Beziehungsebene heraus leben, haben die Freiheit, auch Dinge zu gestalten. Im Galaterbrief, Kapitel 5, da fängt es gleich an, da sagt der Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen. Diese Möglichkeit, Dinge zu gestalten, frei zu gestalten, das hat etwas mit Reife und Mündigkeit zu tun. Jemand, der nur Anweisungen empfängt und ausführt, wird der irgendwann selbstständig? Ich meine, ihr Mütter, ne, eure Söhne. Ja, wenn ihr immer nur denen alles vormacht, Väter, immer, oder nicht macht, wenn wir immer nur alles gemacht kriegen, vorserviert kriegen, Anweisungen kriegen, Dienst nach Vorschrift, dann machen wir Dienst nach Vorschrift. Wir üben nur aus die Anweisung, die uns gegeben wird. Wenn ich aber in eine Mündigkeit hineinkomme, wenn ich in eine Reife hineinkomme, was sich ja jeder Vater, jede Mutter eigentlich wünscht für seine Kinder, dann freuen wir uns, wenn wir sehen, aha, mein Kind hat was kapiert. ist es in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, weil es etwas verstanden hat. Und genau darum geht's. Es geht darum, das Herz Gottes zu kennen und gute Entscheidungen zu treffen, weil ich das Herz Gottes kenne und nicht nur Anweisungen folge. Wohl bemerkt, es gibt Zeiten, da gibt es ganz klare Anweisungen von Gott. Aber geistliches Wachstum beinhaltet auch, dass wir lernen, diese Freiheit zu entdecken, dass wir gestalten dürfen, eigene Entscheidungen treffen dürfen, dass Gott vielleicht sogar manches Gebet, wo du wartest und wartest und wartest auf eine Entscheidung oder auf eine, dass Gott dir endlich was sagt, vielleicht Gott da sitzt und wartet und wartet und wartet, bis du endlich soweit bist, eine Entscheidung zu treffen. Hallo? Freiheit. Freiheit ist was Großartiges. Es gibt viele Lieder und Filme über die große Freiheit, die Sehnsucht nach Freiheit. Aber Freiheit braucht etwas, damit sie wirklich gut gelebt werden kann. Jetzt passt gut auf. Je größer die Freiheit, desto größer das Maß der Verantwortung. In dem Maße, wie ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen für mich, für Dinge, die ich tue, für meine Bedürfnisse, für meine Entwicklung, für meine Entscheidung, in dem Maße komme ich in Freiheit hinein. Wir wollen eine freie Gesellschaft, aber eine freie Gesellschaft braucht ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl. Wir als Gemeinde, wir leben diese Überzeugung, dass wir sagen, wir wollen, dass Menschen in eine Freiheit hineinkommen. Deshalb haben wir bestimmte Sachen anders als andere. Deshalb gibt es bei uns keine traditionelle Mitgliedschaft, wo einfach nur ein etwas unterschrieben wird. Papier ist geduldig, habe ich im Laufe der Jahre festgestellt. Das Entscheidende ist, bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für unsere Gemeinschaft, Verantwortung für unseren Auftrag, Verantwortung für unsere gemeinsamen Ziele. Und in dem Maße, wie Menschen sich von Jesus in den Dienst nehmen lassen, sich prägen lassen von dieser Begegnung des Wesens Gottes und dann lernen, Verantwortung zu übernehmen, Freiheit zu gestalten, in dem Maß wird sich Positives entwickeln und wachsen können. Gott ist gut. Und das ist gemeint mit Menschen, die dieses Geschenk der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, immer wieder neu. Da gehen wir hin, das sind die Wurzeln. Lernt von mir. Lerne von Jesus Leben. Lerne von Jesus Prinzipien. Lerne von Jesus das Herz Gottes kennen. Und wenn du das Herz Gottes kennenlernst und dich davon prägen lässt, dich davon inspirieren lässt, dich formen lässt, das ist mein Traum von Gemeinde. Menschen, die dieses Prinzip verstehen von Freiheit und Verantwortung. Klar, je mehr Anordnungen ich gebe, Anweisungen, das machen wir so, das machen wir so und das werden wir so, das hilft natürlich, Klarheit reinzubringen und dann wissen alle Bescheid. Und das ist auch hilfreich, bis zum gewissen Maß. Aber dann braucht es Herzen, die sagen, nein, ich folge hier nicht nur einer Anweisung, ich mache hier nicht nur Dienst nach Vorschrift, ich bin hier nicht nur Besucher, ich übernehme Verantwortung. Ich habe uns dieses Gebet letzte Woche mitgegeben. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Ich finde das einen ganz großartigen Schritt. Einen großartigen Schritt, in diese Verantwortung hineinzukommen, zu sagen, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Lass mich ein Friedensbote sein. Lass mich lernen. Manchmal ist es ja so, wenn man zu viel von solchen guten Sachen redet, von der Liebe und
Bote des Friedens, dann kommen dann immer irgendwelche Leute, die einem irgendwas vorhalten, was man mal nicht richtig gemacht hat. Und was eigentlich fehlt und wo die ganzen Schwächen sind und überhaupt über so. Ne? Lasst euch davon nicht irritieren. Jesus sagt, lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Lass uns so eine Gemeinschaft bilden von Lernenden. Lernhungrige Meute. Eine lernhungrige Meute, die sagt, ja Jesus, wir wollen lernen von dir. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Mach uns zum Werkzeug deines Friedens. Und ich glaube, dass wir auf diese Art und Weise ein wirklich großartiges Zeugnis sein können für eine Welt, die getrieben und terrorisiert wird von Angst, von Unsicherheit, von Orientierungslosigkeit. Umso mehr ist es wichtig, dass wir dieses Prinzip von Freiheit und Verantwortung verstehen und sagen, ja, ich bin verbindlich dabei. Nicht, wie es mir gerade geht, ist entscheidend, sondern ich habe eine Entscheidung getroffen und ich bleibe dabei. Und das brauchen wir. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst. Jeder steht ja an irgendeinem anderen Punkt in seinem Leben. Der eine hat ganz viel Unfrieden in seinem Herzen, einfach weil so viel Aufruhr da ist, Enttäuschung, Bitterkeit. Manch einer auch durch Stolz und Überheblichkeit. Das sind so die klassischen Feinde im Herzen. Und ich möchte dich ermutigen, jede Form von Auflehnung loszulassen, abzugeben und zu sagen, Herr, ich brauche Versöhnung mit dir. Diese Welt braucht Versöhnung mit Gott. Menschen brauchen Versöhnung mit Gott. Und es fängt mit dir an. Frieden. Frieden durch Versöhnung mit Gott. Frieden, den wir ausstrahlen, durch Versöhnung mit Gott. Frieden, den wir hineinstrahlen in unser Umfeld, da wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, egal wo. Du kannst ein Friedensbote sein, indem du Frieden ausstrahlst. Frieden durch Versöhnung mit Gott. Frieden, weil ich die Freiheit zu gestalten lerne, weil ich verstehe, wie Freiheit und Verantwortung zusammenhängen und ich auch Ja sage zu meiner Verantwortung. So, an welcher Stelle ist dein Ja heute Morgen dran? An welcher Stelle ist es dran, heute Morgen frei Ja zu sagen? Sei es der Bereich der Versöhnung mit Gott. Sei es vielleicht heute Morgen der Bereich, verbindlich Ja zu sagen zu deiner Verantwortung. Zu sagen, ja, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Für mein Herz, für mein Umfeld, für meine Aufgaben, für Menschen, die mir nahestehen. Schau auf Jesus hier heute Morgen. Schau auf Jesus. Schau in diese freundlich, liebevoll blickenden Augen. Schau in diese Augen voller Güte, wie Jesus sich vorstellt. Ich bin gütig, von Herzen demütig. Mein Erbarmen verfolgt dich jeden Tag, jeden Augenblick, auch jetzt. Leg deine Hand in die Hand Jesu und sag ja. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung ist dir fremd, und du bist auch schon einige Male hier gewesen und das hast schon öfters gehört und dein Herz ist auch berührt worden. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Ich denke, es könnte Zeit sein für dich, Ja zu sagen zu Jesus, ihm die Tür deines Herzens zu öffnen, zu sagen, ja, Herr, ich will mich einlassen auf deine Liebe. Ich will dir mein Herz öffnen. Ich will mich von dir in den Dienst nehmen lassen.